Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile.
Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Hallo, 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 ihr lieben, tollen Menschen. Das ist hier für uns alle wahrscheinlich der weirdeste und auch schwierigste Einstieg in eine Weird Crimes Folge, den es jemals gab. Deswegen fühlt euch mal gleich zu Beginn ganz, ganz doll umarmt. Meinetwegen sogar auch am Fuß angefasst für alle, die das gerne wollen. Für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, vor wenigen Tagen haben wir bei Instagram bekannt gegeben, dass wir nach dieser aktuellen Staffel schweren Herzens Weird Crimes beenden werden. Uns ist nochmal wichtig zu sagen, dass uns diese Entscheidung natürlich überhaupt nicht leicht gefallen ist.
Also ich weiß ja noch, als sich damals Take That aufgelöst haben, was da bei manchen Freundinnen von mir los war. Ey, und ich muss sagen, ich glaube einfach, ihr seid noch krasser als damals die Fans von Take That. Also im positiven Sinne. Ihr habt uns nämlich so liebe Nachrichten und Kommentare geschickt, nachdem wir öffentlich gemacht haben, dass Weird Crimes im August enden wird. Und eure Reaktionen beweisen einfach nur mal wieder, dass wir die beste Community of all time haben. Wirklich, vielen, vielen lieben Dank.
Wir wollen auch, dass ihr wisst, macht euch bitte keine Sorgen, nicht um uns, nicht um die Zukunft und bitte seid nicht allzu enttäuscht. Es geht noch bis August weiter. Also wir haben noch viele Folgen, die wir zusammen zelebrieren können. Wir spielen natürlich auch noch unsere drei großen Shows und auch danach kann uns und euch niemals irgendjemand nehmen, was wir uns hier alle in den letzten 3 Jahren gemeinsam aufgebaut haben. Und deswegen können wir einfach für immer mit ganz viel Dankbarkeit und Demut und Stolz und Freude auf Weird Crimes zurückblicken. Und das haben wir eben vor allen Dingen euch zu verdanken. Wir hätten uns wirklich niemals erträumen können, dass aus unserer kleinen verrückten Schnapsidee sowas Riesengroßes, Wahnsinniges und Wunderschönes entsteht. Danke dafür bis hierhin an alle fürs Zuhören, fürs Mitfiebern, fürs Supporten, fürs mit uns Lachen und manchmal auch Weinen.
Ja, ich kann mich Lotti da nur anschließen. Ich freue mich wirklich auf die kommenden Monate mit euch, ob jetzt hier im Podcast oder sogar bei unseren Live-Shows. Und ich hoffe, ihr genießt und feiert die letzte Zeit mit uns.
Wir machen deswegen natürlich auch genauso weiter wie vorher. Dieses Mal allerdings mit einer kleinen Live-Folge, die wir letztes Jahr auf dem Lollapalooza-Festival aufgezeichnet haben und auch schon lange mit euch teilen wollten. Aber zugegeben ist es am Ende leider ein bisschen hektisch geworden, weil wir von der Bühne mussten und natürlich überzogen haben. Aber wir wollen euch das Feierfestival in der Weird Crimes Edition natürlich trotzdem nicht vorenthalten. Deswegen gibt's das jetzt hier für euch. Ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Passt auf euch auf, fühlt euch nochmal ganz, ganz doll umarmt von uns allen. Und ja, wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Viel Spaß jetzt mit dem Feierfestival.
In diesem Sinne, alles wird gut. Und ich gehe jetzt nochmal ein paar Antifluchkerzen anzünden.
Ines. Lotti. Ines. Lotti. Ines.
Lotti.
Ines.
Lotti.
Ines.
Lotti.
Ines.
Lotti. It's too much already.
Wir sind gerade mal am Anfang.
Oh, er Gott. Ist nämlich der Meinung, wenn man sein Blut trinkt, dann würde man automatisch...
Dann hat sie ihn wahrscheinlich einfach Hurensohn, Arschloch, Wichser, was weiß ich genannt. Keine Ahnung.
Ein Riesenarschloch.
Das Landgericht Baden-Baden verurteilt dann Fredlef.
Was ist ein Dietrich? Ich denke mal, das ist kein Typ, ne? In ihrer Tasche hat die einen kleinen Dietrich.
Okay, das lassen wir da. Du musst jetzt aber noch kurz hier durch.
Ja, bitte nimm mich an den Fuß. Nimm mal einen Fuß, ja. Wenn man sich so vorstellt, diese kleinen Hummelfüßchen.
Jetzt halte ich mal fest.
Ich halte mich fest.
Vor mir steht ein kleines, süßes Fußbad.
Nein.
In einem Topf, in dem ich normalerweise Nudeln koche. Außer der Sache mit den Füßen gibt es ja noch weitere Themengebiete, die für dich wichtig waren.
Ficky, Ficky.
Ganz genau.
Cockring-Reinigung.
Gott. Werden Kochringe gereinigt?
Weißt du, was das, wie viel Emotion das bei mir auslöst?
Es wird gleich Emotionen in dir auslösen, wenn du hörst, wie viel Watt der neue Radiosender hat, Ines.
I'm in.
Lollapalooza Festival, was geht ab? Boah, Lotti und ich hatten so Angst, dass nur 5 Leute kommen und es regnet. Wir sind gerade so erleichtert, dass ihr ein paar mehr seid. Geht's euch gut? Habt ihr euch alle eingecremt? Habt ihr alle genug zum Trinken? Zum Saufen? Gut, dann viel Spaß.
Boah. Übrigens, ich will dich jetzt nicht verpfeifen, Ines, aber Ines meinte eben hinter der Bühne, dass sie noch nie bei einem Auftritt von uns so aufgeregt war wie heute. Erklär mal, warum.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich so aufgeregt bin. Vielleicht, weil hier so viele coole Leute sind? Habt ihr alle schon mal eine Folge Weird Crimes gehört oder seid ihr so zufällig gerade hier? Ja? Okay. Ja, beim Festival weiß man ja nie, weißt du dann, okay, Weird Crimes, was kann das sein? Ist vielleicht eine krasse Metalband oder so, gucke ich mir mal an. Wer weiß, was die heute da machen und spielen, aber ihr kennt unsere Hits, ne? Ficky, Ficky. Und der große Fußsong.
Ja. Ja, es war deswegen auch für mich heute besonders strange, irgendwie einen Fall auszusuchen, der passt zu so einem Setting, weil ich dann auch wieder Angst hatte, dass dann irgendwelche kleinen Kinder vorbeikommen oder irgendwelche anderen Menschen, die gerade nicht darauf gefasst sind, hier irgendwas mit Mord und Totschlag zu hören. Deswegen kann ich euch schon mal vorwarnen, wenn jetzt hier Kinder sind, ich habe auch meine Nichten gerade schon entdeckt, die sind auch wieder da. Ein Applaus für meine Nichten. Und meine Schwester ist auch da, tollerweise. Deswegen kann
ich auch schon mal... Wir brauchen eigentlich diese Kopfhörer, nee, weißt du, für die Festivals.
Nee, aber heute gibt's extra ein jugendfreies Programm hier.
Hä?
Oh, nee, ihr werdet euch trotzdem freuen, glaubt mir.
Ich sorge schon dafür, dass das nicht jugendfrei bleibt. Ich zieh schon mal Schuhe aus.
Das ist richtig. Wollt ihr euch auch
Zieht
Schuhe
auch Schuhe aus, ja.
Weißt du was, dann zieh ich jetzt auch meine Schuhe aus, komm.
Dann können wir aber Fuß-High-Five machen.
Ja, ich habe zum Glück noch Socken an und die werde ich auch anlassen. Also bitte mach dir keine falschen Hoffnungen, Ines. Also,
ich mache mir immer falsche Hoffnungen.
Ich werde deine Füße nicht anfassen
Stärke.
Und meine nicht. Es wird jetzt hier gleich losgehen, wenn du bereit bist.
Ich bin bereit. Seid ihr bereit?
Von Studio Womans. Das ist Weird Crimes.
Crime-Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle.
Mit mir, Vis-a-vis.
Und ich bin Ines Agnoli.
Diesmal das Fire-Festival.
Aber das Fire-Festival?
Das Fire Festival.
Okay, Lotti, aber dann, du weißt, ich muss dich in dem Moment enttäuschen. Da war ich. Nein, Spaß.
Es ist normalerweise so, dass ich wirklich mir immer, immer, immer die allergrößte Mühe gebe, einen Fall rauszusuchen, den Ines nicht kennt und den der Rest unserer Hörerschaft auch nicht kennt. In diesem Fall ist mir total bewusst, dass wahrscheinlich 90% der anwesenden Menschen hier schon mal vom Fire Festival gehört haben, oder? Und trotzdem,
war einer da, der hier ist? Ja, jetzt gebt ihr nicht zu, ne?
Das wäre sehr, sehr verrückt gewesen. Ich habe mir aber eben im Vorfeld wirklich lange Gedanken darüber gemacht, worüber können wir sprechen beim Lollapalooza? Und ich bin dann immer wieder darüber gestolpert. Und es gibt noch mehr zu erzählen als das, was ihr vielleicht bislang auch aus den Dokus kennt. Und es gibt sogar Aktuelles zu erzählen. Und deswegen dachte ich, es ist einfach der perfekte Fall für dieses Festival.
Kommt Ja Rule?
Das wirst du noch sehen, Ines.
Das wäre schon cool, oder?
Also, wir werden heute, und das habt ihr euch jetzt vielleicht schon gedacht, natürlich auch nicht nur über das Fire-Festival sprechen und somit über den größten Festival-Fraud in der Musikgeschichte, sondern auch über den Hochstapler Billy McFarland. Weil die Dokus, die es jetzt so gibt, die fangen ja meistens auch einfach direkt beim Fire Festival an, aber wir setzen jetzt mal ein bisschen früher an, nämlich in der Kindheit von Billy McFarland. Hast du den Namen eigentlich noch auf dem Schirm oder kanntest du eben jetzt nur so Fire Festival oder bist du da tiefer drin?
Nee, ich habe ja natürlich auch diese Netflix-Doku gesehen, also wirklich gesuchtet, wie wahrscheinlich viele andere von euch auch. Und ich hatte jetzt nicht mehr den Namen im Kopf, aber als du den gesagt hast, hatte ich wieder diesen... ich sag mal, diesen typischen abgebrochenes BWL-Studium-Typen mit zu viel Champagner-Wampe vor mir sehen, weißt du? Der so seine Connections hat und sich immer durchs Leben scammt. Den hatte ich dann wieder vor meinen Augen.
Das ist auch eine sehr gute Beschreibung von Billy McFarland. Wir fangen jetzt eben mal in seiner Kindheit an. Der wächst in New Jersey auf und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber oft bei unseren Weird Crimes Geschichten fangen ja die Lebensgeschichten unserer Akteure so an mit ja und sehr wenig Geld und die Familie hasselt sich so durch. Und in diesem Fall kann man sagen, ist es ganz, ganz anders, denn Billy wächst da in New Jersey in dem Ort Short Hill auf und das ist einfach mal die reichste Stadt Amerikas.
Was?
Yes.
In New Jersey?
Ja, war mir vorher auch nicht bewusst.
Von ganz Amerika einfach?
Ja, also zumindest zu dieser Zeit da gerade. Ja. Wie das jetzt heute ist, kann ich dir nicht sagen, aber damals war es so. Seine Eltern sind beide im Immobiliengeschäft tätig. Du kannst dir auch vorstellen, das bedeutet jetzt nicht, dass sie unbedingt knapp bei Kasse sind.
Also nicht so Einzimmerwohnungen, sondern schon Villas, ne?
Richtig, genau sowas. Und das Ehepaar McFarland ist ganz, ganz doll stolz auf den kleinen Billy, denn sie nennen ihn ein Wunderkind. Er soll angeblich schneller angefangen haben zu sprechen und schneller angefangen haben zu laufen als alle anderen Kinder. Schon als Kleinkind kann er schwimmen und als Zehnjähriger fängt er schon an, mit so richtig professioneller Ausrüstung zu tauchen. Schon auf jeden Fall relativ krass. Er geht natürlich auf eine Privatschule, die irgendwie $40,000 im Jahr kostet. Er ist der Klassenbeste, vor allem in Mathe.
Aber der kriegt wahrscheinlich aufs Maul, ne?
Nee.
Wenn er so viel kann, viel Kohle hat und Klassenbester ist.
Nee, weil die alle in der Klasse halt genauso, die können alle viel, haben alle viel Geld und er ist sogar noch eher einfach der Coolste. So. Aber ich kann dir auch erklären, warum. Er ist nämlich einfach auch verdammt clever. Billy hat schon in der Grundschule, kann man sagen, sowas wie einen Geschäftssinn entwickelt. In der zweiten Klasse sitzt so ein Mädchen neben ihm und die hat einen Wachsmalstift und der geht kaputt. Und Billy, höflich wie er ist, bietet ihr dann direkt an zu helfen. Er sagt, ey, ich kann dir den Stift reparieren, aber nur, wenn er dafür einen Dollar bekommt.
Ich dachte, ein Kuss, zum Glück nicht so. Nee. Zum Glück den Dollar.
Es ist ein Dollar. Das Mädchen zahlt diesen Dollar auch und das ist der Beginn einer äußerst interessanten Karriere. Denn Billy hat sofort Blut geleckt, weil der halt checkt so, okay, ich habe hier ein bisschen Wachsmalstift repariert, kriegt dafür Geld, geil. Und deswegen denkt er sich, er will jetzt noch mehr eigenes Geld verdienen. In den Klassenräumen gibt es damals sowas wie modernere Schreibmaschinen mit Internetzugang. Und Billy kann halt auch richtig gut so mit Computern umgehen und der ändert einfach mal kurzerhand das Passwort der Schule, sodass die Lehrkräfte jetzt keinen Zugang mehr haben und er hinterlässt eine Botschaft, die ab jetzt wirklich einfach jedes Kind lesen kann, wenn es diesen Startbildschirm sieht. Und da steht drauf, wenn ihr kaputte Wachsmalstifte habt, geht zu Billy. Und mit diesen und ähnlichen Aktionen verdient er sich einfach die nächsten Jahre in der Schule neben seinem Taschengeld immer so ein bisschen was dazu. Und vom ca. 13-jährigen Billy kannst du dir jetzt endlich auch ein Bild angucken und ihr natürlich auch alle.
Wow. Das ist mal ein richtiges Rich Kid-Foto, oder? Mit so einem wirklich gestriegelten Golden Retriever.
Nicht mal den findest du süß, oder?
Doch, den finde ich okay. Sehr süß. Ich habe mich gerade gefragt, ob der Golden Retriever einfach keinen Bock mehr hat, ihn anzugucken oder ob der gerade von der Sonne geblendet ist oder ob der das genießt. Ich weiß es nicht, aber ja gut, jetzt hast du es natürlich auch schon so eingeleitet, aber ich finde, er sieht auf jeden Fall auch nach Geld aus. Ist da auf so einem Steg, wahrscheinlich ein privater Steg, wo die 10 Boote haben oder so und regelmäßig irgendwelche Sachen im Meer versenken, von denen man nie wieder was gehört hat oder so. Dann Marco Polo, es ist alles mit dabei. Die Farbe von der Hose ist die gleiche wie von dem Hund. Da wird alles zusammen Matching gepasst, was geht, oder?
Voll. Ungefähr auch wirklich zu dieser Zeit, als das Foto entstanden ist, also mit 13, gründet Billy dann seine erste eigene Firma. Und das ist ein Online-Unternehmen, das Speicherplatz an ausländische Server verkauft. Möchtest du mal raten, für was? Für was er
Speicherplatz? Für ausländische Server. Also, ja, da kann man alles speichern, oder nicht? Also im Internet.
Es geht darum, für welche Form von Seiten er diesen Speicherplatz verkauft.
Also ich hätte das jetzt nie gedacht, weil ich auf solchen Seiten noch nie war, aber ich habe gehört, hier haben ein paar Leute Pornos geschrien.
Und das ist richtig! Herzlichen
Applaus an euch!
Also nur um sich das
ihr jetzt... Ihr Dreckspätze da, ne?
Um sich das jetzt nochmal zu verdeutlichen. Dieser 13-jährige Junge sitzt da in seinem Kinderzimmer und der gibt sich in den E-Mails und am Telefon einfach als Erwachsener aus und verkauft an irgendwelche Leute Speicherplatz für Pornoseiten.
Wann hast du das erste Mal ein Porno gesehen?
Auf jeden Fall nicht mit 13.
Also früher.
Ja, okay, vielleicht mit 14.
Ja.
Aber auch nicht, also nur weil irgendwelche Leute auf einer Homeparty das geguckt haben, so.
Ja, ich habe auch so meinen ersten Porno gesehen, aber ich finde halt mit 13 auch schon auf die Idee zu kommen, daraus ein Business zu machen.
Ja.
Also für Pornos.
Ja.
Ich weiß nicht, wann man so das Bedürfnis hat, sich regelmäßig auch Pornos anzugucken als Junge. Also mit 13 ist es auf jeden Fall viel zu früh.
Aber vielleicht ging es ja bei ihm auch gar nicht unbedingt jetzt darum, die selber zu gucken, sondern er hat anscheinend schnell verstanden, dass das einfach ein sehr lukratives Business ist.
Meinst du, der ist wie so ein Drogendealer, der selber nicht konsumiert, sondern einfach nur die Vorteile daraus sieht?
Ich kann das jetzt in dem Fall, ich weiß jetzt nicht, wie oft er jetzt auch irgendwie Sachen gemacht hat, während er sich mit diesen Pornoseiten beschäftigt hat, keine Ahnung.
Ja, der gedacht, ich muss selber vorher erstmal testen, bevor ich den Speicherplatz da freigebe. Das muss erstmal zertifiziert werden von mir.
Ich wusste, dass du das am Ende jetzt doch noch zu einer nicht mehr jugendfreien Folge machen
wirst.
Du hast
mit den Pornos angefangen. Ja. Du hättest diese Frage auch einfach, weißt du, nicht
aber
stellen
wir reden
müssen.
Jetzt weiter übers Business, denn für dieses Business stellt Billy jetzt sogar 3 Leute in Indien an.
Was?
Ja, und das auch
random
das,
Leute übers Internet kennengelernt.
Random Leute übers Internet und auch denen gibt er vor, ein erwachsener Mensch zu sein. Der verstellt seine Stimme am Telefon und ist jetzt deren Chef. Überweist denen Geld und so weiter. Also es ist komplett krank und das macht er alles aus seinem Kinderzimmer.
Da würde ich denken, dass es ein Mega-Scam ist. Normalerweise kriegen wir E-Mails aus Indien, wo wir irgendwie Geld angeboten bekommen oder wir sollen irgendwie mal Geld überweisen, aber umgekehrt.
Mhm.
Ich finde das richtig krass. Auch wieso Indien?
Hat sich so ergeben.
Ah, okay.
Und wie gesagt, die haben ja auch keine Ahnung, dass sie da mit einem Kind kommunizieren. Das ist halt wirklich komplett strange. Und Billy McFarland hat zu dieser Zeit schon einfach den Anspruch, der neue Mark Zuckerberg zu werden. Und dafür arbeitete er in den nächsten Jahren wirklich sehr, sehr hart.
War da Facebook schon so ein großes Ding?
Ja, Facebook war da gerade am Aufsteigen. Und es ist auch so, dass wirklich die Leute, die ihm in der Schule oder auch später auf dem College oder so begegnen, wirklich alle sagen, dass sie ihm auch zugetraut haben, der nächste Mark Zuckerberg zu werden. Es gibt Freunde, die sagen, dass er wirklich der beste Verkäufer der Welt ist. Das ist so ein Typ, der kann jedem Menschen wirklich alles verkaufen, was er will, was auch immer. Und das zeigt sich dann auch ganz deutlich, als er 22 ist und eine eigentlich ziemlich einfache Idee hat. Bei einem Dinner mit so Start-up-Freunden, mit denen er jetzt immer in New York abhängt, fällt ihm auf, dass niemand von den Leuten da am Tisch eine Black Card von American Express besitzt. Kennst du ja vielleicht diese schwarzen Karten?
Ich schon mal gesehen, aber noch nie selber besessen.
Die bekommen halt auch wirklich nur Superreiche. Also das kann man nicht einfach so beantragen, sondern das kriegt man kriegt sozusagen eine Einladung dafür. Und deswegen ist Billy irgendwie frustriert, weil er denkt so, ich will das auch und ich will, dass meine Freunde das auch haben. Also bastelt er sich einfach kurzerhand seine eigene Black Card. Er entfernt dafür den Magnetstreifen seiner normalen Kreditkarte und klebt den auf so ein schwarzes Rechteck aus Edelstahl. Und diese kleine Erfindung wird Billys Leben verändern. Denn er macht auch daraus einfach kurzerhand ein komplettes Geschäftsmodell mit dem Namen Magnesis. Du darfst dir mal ein Bild angucken von Billy bei einem Promo-Event von Magnesis.
Ah ja, sehr sympathisch der Typ, oder? Also das ist auf jeden Fall so jemand im Club, da weißt du, der hat auf jeden Fall eine eigene VIP-Area. Nicht so viele wahre Freunde, aber genug Frauen, die er mit seiner Persönlichkeit überzeugt hat. Und die Persönlichkeit hält er zwischen Daumen und Zeigefinger, oder?
Ganz genau.
Ja.
Um das mal zu erklären, was es da mit dieser Karte jetzt auf sich hat. Magnesis, so nennt er eben diese Karte, aber auch sein komplettes Unternehmen, ist ein kartenbasierter Mitgliedschaftsclub. Man zahlt dort $450 im Jahr und bekommt dafür eine eigene schwarze Kreditkarte, die da eben auch alle im Bild auf
Ach so.
In der Hand haben.
Ich dachte, der fälscht weiter American Express Black Cards.
Nee.
Ah, okay.
Aber ich erkläre dir gleich noch, wie das funktioniert. Und man wird damit automatisch Mitglied von Magnesis. Und dafür bekommt man dann Vorteile, wie zum Beispiel VIP-Zugang zu irgendwelchen Partys, Hotelrabatte und verschiedene exklusive Veranstaltungen, bei denen man dann eben Teil sein
kann. Und es ist jetzt aber auch nicht so einfach, Teil dieses Clubs zu werden, sondern es geht nur durch Bewerbung und durch Empfehlung. So ein bisschen wie im Soho-Haus.
Aber mich hat es auch so ein bisschen an Anna Sorkin oder wie die heißt, erinnert, weil die hat ja auch irgendwie so scammäßig versucht, mit dem Club die ganzen Reichen abzuziehen.
Die beiden,
ne,
sind sich sogar begegnet in New York und es das heißt, dass die sogar mal eine Zeit lang in einem Penthouse gewohnt hätten.
Ja, Power Couple.
Ja. Ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß man nicht genau, aber genau, die Zielgruppe von Billy sind natürlich Millennials und Billy landet mit diesem Geschäftsmodell wirklich in den Medien. Der lässt sich da als der neue Jungunternehmer feiern. Das Spannende daran ist, du meintest ja gerade, ob er das jetzt quasi gefälscht hat. Eigentlich ist es wirklich immer noch eine Art Fälschung, denn diese Magnesis-Karten, für die die Leute da eben fast $500 pro Jahr bezahlen, das sind keine echten Kreditkarten. Dieser Magnetstreifen ist auch wieder einfach nur ein Duplikat und ist sozusagen mit dem schon bestehenden Kreditkartenkonto verknüpft. Also es ist einfach wie eine Kopie, nur damit du eine schöne schwarze Karte in der Hand
von
hast.
Von der eigenen Kreditkarte.
Genau, von dem eh schon bestehenden Kreditkartenkonto. Aber das scheint die Kundschaft nicht weiter zu stören. Also weil wenn die damit bezahlen, wird es trotzdem von dem anderen Konto abgebucht. Mhm. Aber das ist denen egal, weil es geht ja natürlich auch um dieses, wir sind Teil dieses Clubs. Und Magnesis hat nach ein paar Monaten immerhin schon mehrere tausend Mitglieder. Und Billy mietet dann so ein Luxus-Townhouse in West Village für $13.750 im Monat.
Mhm, Schnapper.
Um dort dann auch potenzielle Investoren zu Austern und Cocktails einzuladen. Und für die Club-Member veranstaltet er dort so Wine-Tastings, Lesungen, Ausstellungen, Fashion-Shows, kleine Konzerte. Und ab jetzt heuert er auch verschiedene Influencer und sogar weltbekannte Artists an, wie zum Beispiel Rick Ross, der da einfach mal vorbeikommt. Und mit einem Rapper, den er eigentlich nur für einen kleinen Auftritt buchen will, versteht er sich besonders gut. Du hast es schon ein bisschen geahnt. Ich zeig dir mal einen kleinen musikalischen Ausschnitt. Wer es jetzt noch nicht gecheckt hat, darf ja gleich mal raten, um wen es sich da handelt.
Also Ashanti. Du meinst Ashanti.
Ja. Ich meine Ashanti. Nee, du darfst das nächste Bild umdrehen.
Ja, Ja Rule. Wer hat auch früher zu Ja Rule gefeiert? Gibt's hier so ein paar Leute? Ah, okay. Ihr seid alle anscheinend jünger oder habt einen anderen Musikgeschmack gehabt. Also ich war auf jeden Fall meine ganze Kindheit über im Soundgarden in Duisburg. Da hab ich sowas von zu Ja Rule und den ganzen Hits hier. I'm Real mit J-Lo und sowas. Aber das kennt ihr alle nicht mehr, oder was?
Ja,
okay. Zwei Menschen. Ja, drei. Alles klar. Gut.
Aber man muss ja jetzt, also man kann ja Ja Rule kennen und trotzdem nicht der allergrößte Fan jetzt von ihm sein, weißt du?
Ich bin jetzt auch, möchte ich sagen, nicht der größte Ja Rule-Fan. Ich habe nur früher sehr viel Zeit und schöne Momente gesammelt mit Smirnoff Eis und Ja Rule.
Ich mit Wodka Red Bull und Ja Rule im To Be Club in Berlin. Also ich hab's auch hinter mir, deswegen kann ich es schon verstehen. Als diese beiden Männer sich 2013 kennenlernen, da ist Ja Rule gerade frisch aus dem Knast entlassen worden.
Warum war der denn im Knast?
Wegen illegalem Waffenbesitz und wegen Steuerhinterziehung.
Ah, schlimm hier in Deutschland, pfui.
Billy berichtet später in einem Interview, was in seinen Augen dazu geführt hat, dass diese beiden zueinander gefunden haben. Er sagt, Zitat: Ich war Computerprogrammierer und neben Computern sind die beiden Dinge, die ich am meisten liebe, das Meer und aus irgendeinem Grund Rapmusik. Diese drei Hobbys führten dazu, dass ich meinen Partner Ja Rule traf.
Romantisch. Richtig romantisch.
Wir dürfen uns was wünschen jetzt.
Ja? Lass mal mit dem Fuß, mit dem kleinen Zeh. Okay, schade.
Jetzt habe ich ihn berührt. Nee, jetzt will ich nicht mehr. So. Billy möchte übrigens, dass Ja Rule jetzt unbedingt Teil seines Unternehmens wird, aber eigentlich hat er gar keine richtige Aufgabe. Also es gibt jetzt nichts, wo man sagen könnte, ah ja, perfekt, das kann Ja Rule jetzt bei Magnesis machen. Also
Feelgood Manager.
Ja, das wäre ein schöner Titel. Die denken sich ein bisschen was anderes aus, weil die sagen jetzt auch, wir brauchen irgendeinen Titel für dich und deswegen wird er ab jetzt der Creative Head von Magnesis. Und so tingeln die beiden wirklich zusammen durch Talkshows und nehmen an Wirtschaftspanel-Talks teil und werden wirklich immer dicker und sind irgendwann sowas wie Brüder. So nennen sie sich auf jeden Fall. Billy zieht jetzt immer mehr Investoren an Land. Der fährt nur noch mit einem Maserati durch die Gegend. Der fliegt mit Privatjets. Und er berichtet in Interviews stolz von seinen mittlerweile fast 50.000 Mitgliedern von Magnesis. Es scheint jetzt also alles traumhaft zu laufen. Aber dann kommt Billy zum ersten Mal offiziell mit dem Gesetz in Konflikt. Er veranstaltet nämlich im Magnesis Clubhaus eine Party mit 500 Leuten und die läuft komplett aus dem Ruder und verursacht einen Schaden von $100.000. Billy McFarland wird daraufhin vom Vermieter verklagt und muss ausziehen. Was ich sehr witzig fand, er wurde später nach einer Stellungnahme gefragt und sollte halt sagen, was da passiert ist. Und dann hat er das so erklärt, Zitat, wir sind aus dem Haus rausgewachsen.
Das war sein Grund, das Haus zu zerstören?
Er hat einfach so getan, als wäre das mit dieser Party nie passiert und er wäre nur ausgezogen, weil man dort rausgewachsen wäre.
Ja.
Genau. Und wie es immer so ist, so super, wie er nach außen tut, läuft's auch generell nicht. Wie sich erst später herausstellen wird, hat er gar keine 50.000 Mitglieder, sondern eigentlich nur 5.000. Und diese 5.000 sind alles andere als glücklich. Es tauchen immer mehr vernichtende Yelp-Bewertungen für Magnesis auf. Da schreiben wirklich Leute, das war die schlimmste Entscheidung meines Lebens, bei Magnesis irgendwie Mitglied zu werden, weil die Gebühren so hoch sind, weil immer wieder irgendwelche Events platzen oder diese versprochenen Vergünstigungen überhaupt nicht funktionieren. Was denkst du denn jetzt, Ines? Was macht denn Billy, wo er merkt, dass es mit seiner Firma doch nicht so locker easy klappt, wie er sich erhofft hat?
Neue Firma gründen.
Richtig!
Jawohl! Habt ihr das auch gewusst? Ja, aber nicht alle, oder?
Und dieses Mal gründet er die Firma zusammen mit seinem Bruder im Geiste, Ja Rule. Und diese Firma heißt Fire Media Incorporated. Mhm. Und wie es sich für einen Mitte-20-jährigen Startup-Dude aus New York zu dieser Zeit gehört, entwickelt Billy natürlich noch eine passende App dazu. Die Fire-App. Und das soll so ein bisschen sowas wie das Tinder der Eventbranche werden. Da kann man jetzt nämlich einen Haufen Artists, also man
daten?
Sieht die, nee, man kann die nicht daten, aber man sieht die und kann wirklich auch swipen. Es geht darum, dass man Booking-Anfragen stellen kann für private Events. Ah. Also wenn du jetzt zum Beispiel Bock hättest, für deinen nächsten Geburtstag Robbie Williams zu buchen, dann kannst du swipen, bis du ihn findest, kannst dann raufdrücken und dann kannst du ihm eine Booking-Anfrage stellen. Und wenn er dann auch für dich dann swiped oder wie auch immer man das nennt, dann tritt Robbie Williams bei deinem Geburtstag auf.
Oder Gigi bei deinem Geburtstag.
Richtig.
Ne?
Ja. Kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ja, toll. Und das geht auch mit Models und mit SportlerInnen, Leute aus Film, Fernsehen, alle möglichen Promis. Also da gibt's wirklich alles. Und Billy hat Glück, dass er eine Investorin kennenlernt, die in ihm und der App so großes Potenzial sieht, dass sie einfach mal... Möchtest du raten, wie viel?
Ich möchte auf jeden Fall raten,
ja, komm,
wie viel. Also sie investiert jetzt in seine App, ja?
Ja.
Und da ich denke, dass er jetzt nicht der minimalistische Typ ist, der da sagt, hör mal, $100.000 reichen... würde ich sagen, die sieht da wahnsinnig viel Potenzial drin. Die hat vielleicht, also vielleicht hat Ja Rule ihr auch schöne Augen gemacht. Und deswegen sagt sie, komm, $13 Millionen ist euer Geld für diese App.
Ja, ja. Gut, ich wusste, warum ich hier eigentlich nicht geschrieben habe, dass du mal raten sollst, sondern ich wollte einfach sagen, dass es $4 Millionen sind.
Es ist sehr, sehr viel Geld, Lotti.
Sehr, sehr viel Geld. Niemand investiert einfach so $13 Millionen in die erste App von irgendwem.
Ich habe gedacht, vielleicht schon.
Nee. Nein, nein, nein. Auf jeden Fall hat er jetzt $4 Millionen, was unglaublich viel ist. Er mietet davon ein neues, riesiges Büro in Manhattan. Der zieht in ein Penthouse und er jettet durch die Gegend. Und bei einem solcher Ausflüge mit dem Privatflugzeug landet Billy zusammen mit Ja Rule an einem sehr, sehr besonderen Ort. Und du darfst dir diesen besonderen Ort jetzt mal angucken. Und ihr natürlich auch.
Barbados?
Nicht ganz.
Schön. Eine Insel.
Es ist nicht ganz Barbados, sondern die Bahamas.
Bahamas, das habe ich doch erkannt. Ihr auch, richtig?
Das ist, um genau zu sein, Norman's Key, eine mini-kleine Insel, die eben zu den Bahamas gehört. Mhm. Die Bahamas wiederum sind ein Inselstaat im Atlantik, für alle, die es nicht wissen, und liegen südöstlich der Vereinigten Staaten und nordöstlich von Kuba. Insgesamt gehören zu den Bahamas 700 verschiedene Inseln, aber nur 30 sind bewohnt. Und alle Menschen, die dort leben, sind halt super doll vom Tourismus abhängig, weil es halt kaum eigene Rohstoffe gibt. Und während Ja Rule und Billy sich dort dann in der Nähe von diesem Bild an einer Strandbar volllaufen lassen, hat Billy eine im wahrsten Sinne des Wortes Schnapsidee. Er will dort auf den Bahamas eine Art Fire Headquarter ins Leben rufen. Ein kreatives Zentrum, so mit Studios, in denen man Musik und Fotos und Videos aufnehmen kann. Und um die Fire App zu promoten, will er dort ein Event mit Live-Musik und vielen Promis veranstalten. Tja, und Ja Rule und Billy werden sich später noch darüber streiten. Das kann ich jetzt schon mal sagen, wer von den beiden in dem Moment wirklich auf die Idee gekommen ist, interessiert uns jetzt an dieser Stelle nicht. Aber was man sagen kann, sie lernen an diesem Tag oder in diesen Tagen, als sie sich da aufhalten, einen dort ansässigen Barkeeper kennen. Und Billy erzählt dem dann auch, als er sehr besoffen ist, was er sich gerade überlegt hat und sagt so, ey, und wir wollen jetzt hier irgendwie vielleicht ein Festival machen und so. Und sagt dann so, was glaubst du, was, also schafft man das, kann man das hier umsetzen, was hältst du von der Idee? Und dieser Barkeeper schüttelt halt ganz bestimmt den Kopf und sagt so, auf gar keinen Fall, das wird never ever hier funktionieren. Niemals, vertrau mir. Was glaubst du, was macht Billy jetzt mit dieser Information?
Nichts. Der denkt sich, doch, also was soll der Barkeeper mir da erzählen? Ich habe wahrscheinlich mehr Ahnung davon und ich glaube ganz fest daran und wir machen das einfach.
Billy sagt, cool, alles klar, ich komme in 2 Wochen wieder.
Ja.
Und fang mit der Planung an.
Sag mal ganz kurz, Lotti, ne? Es ist ja, also das ist ja schon alles krass. Und man denkt sich, man weiß ja jetzt auch, wie das ausgegangen ist, aber glaubst du, wenn du mit diesem Billy damals abgehangen hättest, aus was für einem Grund auch immer, ne? Und du wärst mit dem da durch die Weltgeschichte gejettet, irgendwie alles mega fancy und so, ihr fliegt auf die Bahamas, trinkt da was, weiß ich nicht was, mal abgesehen von deinem gesundheitlichen Zustand und du hättest das alles machen können, ne? Meinst du, du hättest dich da auch von blenden lassen?
Nee, nicht von einem Typen wie Billy.
Ja?
Also von anderen Leuten ja, aber von so einem auf gar keinen Fall. Nicht
ich,
von dem.
Ich auch nicht.
Nein. Meinst du, hättest du eine kleine Fluchkerze abgekauft? Oder?
Vielleicht hätte ich 2, 3 Fluchkerzen
Glaube
gekauft.
Glaube ich nämlich auch. Es ist jetzt wirklich so, dass Ja Rule und Billy 2 Wochen später wieder dahin fliegen. Und jetzt ist es endgültig klar, die wollen das machen. Und nun ist auch der Name des Events geboren, das man dort veranstalten will. Das Fire Festival. Der Plan ist, es soll so private Villen und Luxusglamping am Strand geben, Yachten, die man mieten kann, Starköche, Dinnerpartys, Yogakurse, Massagen und natürlich das krasseste Line-up ever. Und die wollen das jetzt auch wirklich jedes Jahr machen. Also nicht nur einmal, sondern das erste Mal jetzt und danach jedes Jahr. Billy McFarland möchte quasi eine Art Burning Man oder Coachella in der Karibik erschaffen. Nur noch ein bisschen luxuriöser, noch ein bisschen exklusiver und noch Instagram-tauglicher. Er will wirklich für eine ganze Generation das kulturelle Ereignis des Jahrzehnts schaffen. Und damit man jetzt auch direkt anfangen kann, das zu planen, kauft Billy kurzerhand diese Insel, die ich dir gezeigt habe.
Für wie viel Geld?
Was schätzt du denn für wie viel Geld? Und jetzt übertreib nicht wieder,
Ines. Okay, er hat ja die 4 Millionen bekommen, ne? Und das ist, denke ich mal, sein Budget. Also mal abgesehen natürlich, dass er davon auch durch die Weltgeschichte jettet und irgendwie Champagner kauft. Der kauft die für, die wird keine Millionen gekostet haben, ne? $800,000.
Also, naja, gut, jetzt sind wir in die andere Richtung komplett falsch unterwegs, denn diese Insel kostet 10 Millionen
Was?
Dollar.
Ja. Ja, ich meine, okay, das ist auch gut, dass sie mehr kostet, als ich gesagt habe, weil sonst könnten mehrere Menschen sich wahrscheinlich einfach so Inseln kaufen, wenn man das so machen kann. Aber okay, wie viel Geld hat der Typ, dass er mal locker so für 10 Millionen eine Insel kaufen kann?
Ich erkläre dir das gleich noch mit dem Geld. Ich wollte dir erstmal noch ein bisschen was zu der Insel erzählen, weil die hat halt auch eine krasse Geschichte. Er hat sie nicht zufällig ausgesucht. Dort sollen nämlich auch schon in der Vergangenheit unfassbar wilde Partys stattgefunden haben. Diese Insel hat nämlich mal Pablo Escobar gehört.
Ah.
Ja, und der hat sie einerseits als so strategischen Punkt für seine Kokainflüge benutzt, aber eben auch, um mit seinen ganzen Leuten dort und mit sehr, sehr viel, sehr leicht bekleideten Frauen dort fernab von Polizei und anderen Institutionen wirklich die krassesten Sex-, Drugs- und Rock'n'Roll-Nächte dort zu veranstalten, die man sich vorstellen kann. Bis heute gibt es sogar noch auf der Insel so Überreste von einer
Tangas?
der...
Es gibt da so eine Villa, in der man eben hauptsächlich diese Partys zelebriert hat. Und da stehen die Überreste immer noch von auf der Insel. Und es gibt Leute, die sagen, dass es darin spukt in dem Haus.
Achso, ich dachte, dass es da immer noch nach Sex riecht.
Nee, da treibt sich so ein Sexgeist rum. Ja. Und generell sagt man, dass auf dieser Insel ein Fluch liegen würde. Wegen natürlich auch der ganzen Toten, die Pablo Escobar zu verschulden hat. Es gibt Leute, die sagen, dass da auch Menschen aus den Flugzeugen ins Meer geworfen wurden und da vielleicht auch sogar Leichen verbuddelt wurden und so. Weiß man alles nicht genau.
Aber kann man sich auch vorstellen.
Es heißt auf jeden Fall, wäre nicht so schlau, diese Insel zu betreten, sollte man lieber lassen. Okay. Billy juckt das natürlich nicht und der scheint diese ganze Party- und Escobar-Vorgeschichte einfach als ziemlich passend zu empfinden. Der aktuelle Besitzer sieht das ein bisschen anders. Billy muss im Vorfeld tatsächlich unterschreiben, dass er wirklich nirgendwo erwähnen darf, dass diese Insel mal dem bekannten Drogenbaron gehört hat. Es ist nämlich so, dass man seit Jahren versucht, ein neues Image für Norman's Key aufzubauen und deswegen will man einfach nicht mehr, dass diese Insel noch mit Pablo Escobar in Verbindung gebracht wird und mit all den Opfern. Und deswegen sind auch manche Leute so ein bisschen verwundert, dass die sagen, krass, dass die Insel jetzt ausgerechnet an einen Mann verkauft wird, der dort ein Festival veranstalten möchte. Aber okay, wahrscheinlich hat Billy McFarland einfach mal wieder seinen Charme spielen lassen und, wie wir jetzt auch schon gehört haben, auch erfolgreich sein Portemonnaie. Jetzt hast du mich gerade schon gefragt, woher kommt dieses Geld? Weil er hat nicht mal eben einfach 10 Millionen Dollar. Auch seine Mitarbeitenden sind so ein bisschen so, oh krass, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Und Billy verkündet dann glücklich, dass das riesige Telekommunikationsunternehmen Comcast für eine 10%ige Beteiligung an Fire Media 25 Millionen Dollar zugesichert hat. Was natürlich ein unfassbarer Batzen Geld ist. Und dadurch gibt es natürlich jetzt nicht nur genug Kohle, um diese Insel zu kaufen, sondern auch um das ganze Festival zu finanzieren. Billy engagiert jetzt zuallererst einen Booker, der sich um die ganzen Acts kümmern soll. Das Ding ist aber, der ist halt Anfang 20, der hat noch nie als Booker gearbeitet. Der ist so, ja, okay, alles klar, ich kann das mal versuchen. Und der fängt jetzt wirklich an, die größten Stars der Musikbranche anzufragen. Und das funktioniert dann verrückterweise sogar, was vielleicht daran liegt, dass er den meisten KünstlerInnen einfach doppelt so viel Gage bietet, wie die normalerweise bekommen würden, weil er es nicht besser weiß. Und die sind so, ja, okay, gut, dann machen wir das dann halt so. Und so bekommen die dann wirklich auch unglaublich große Namen. Vielleicht erinnert ihr euch noch so ein bisschen, aber wir rufen uns das jetzt nochmal ins Gedächtnis. Du darfst dir gerne mal das Line-Up angucken auf dem nächsten Bild.
Scooter? Ja, hätte ich auch gerne gesehen.
Lies mal ein paar vor, die du kennst.
Major Lazer, Blink 182, Disclosure. Ja, und dann hört's auch schon auf bei mir.
Migos, Skepta, Lil Yachty.
Das ist glaube ich, alles so Hip-Hop-mäßig, ne?
Ja.
Nö, das war's von meiner Seite aus. Ich sehe da weder Alexander Markus noch David Guetta. Also hier heute besser, muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber keine Frau, oder?
Ja, das ist mir irgendwie auch aufgefallen. Ich weiß nicht, ob da sich unten irgendwo eine Frau versteckt, aber ich glaube nämlich auch nicht. Also, ja. Ich weiß nicht, wer Daya oder Daya oder so ist, aber naja. Dieses Line-Up, was du da jetzt siehst, das kostet jetzt alleine 4 Millionen Dollar. Und genau das muss natürlich jetzt auf die effektivste Art und Weise beworben werden, wie man sich das nur so vorstellen kann. Und wie macht man das?
Mit heißen Models, die sich irgendwie am Sand suhlen und mit diesen Schweinen, die da im Meer schwimmen und Instagram und Nahaufnahmen und Bikini und Sonnenöl und Musik und vielleicht Schnaps.
Richtig, genau das. Billy bucht nämlich einfach mal die zu diesem Zeitpunkt wirklich reichweitenstärksten Models bei Instagram und lässt die halt für dieses Promo-Video alle auf die Bahamas einfliegen. Das sind so 20, 30 Frauen und wirklich so 10 der erfolgreichsten Models gerade weltweit. Tagelang wird da gedreht, gefeiert, gesoffen, sich gesonnt und sehr viel Spaß gehabt. Und auch davon können wir uns mal zwei Bilder angucken.
Wow, das ist, wer ist da? Bella Hadid?
Bella Hadid, richtig.
Dann haben wir da Hailey Bieber.
Richtig.
Emma Ratajkowski.
Emily, ja. Ja, genau.
Und die anderen beiden erkenne ich tatsächlich nicht.
Elsa Hosk und Rose Bertram. Und das sind ja noch nicht mal alle. Also ich habe jetzt nur mal ein Bild rausgesucht. Es gibt von diesem Wochenende tausende Bilder, alle so in dem Style. Denn selbst auch so Supermodels wie Alessandra Ambrosio sind da, aber auch Kendall Jenner ist am Start. Und auf der linken Seite sieht man eben die beiden Brüder und besten Freunde. Billy sieht man auch wirklich immer nur mit einer Flasche irgendwas in der Hand. Also, ich weiß nicht, ob ihr es erkannt habt. Der hat die ganze Zeit immer einen Drink oder ein Bier oder irgendwas. Und Ja Rule ist auch die ganze Zeit immer besoffen, oben ohne. Beide haben auf jeden Fall die Zeit ihres Lebens.
Ich glaube, auch wenn das so damals so ein Otto-Katalog gewesen wäre, von wegen, das könnte ihr nächster Urlaub sein, ne? Da würden aber ein paar Typen sagen, alles klar, ich buche jetzt schon mal. Also der Bro wäre ich auch gerne.
Mhm. Es soll auch wirklich schon während dieses Drehs absolut wild zugehen. Der
auch mit den Models?
Auch mit den Models.
Also was haben die denn da gemacht, Lotti?
Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wer da was gemacht hat, aber der bereits erwähnte Barkeeper, der ja noch so meinte, bitte macht das hier auf gar keinen Fall, das wird nicht funktionieren, der hat später erzählt und auch noch andere Locals, die dabei waren, die meinten, dass es in den Produktionstagen wirklich unglaublich viele Drogen und Alkohol, aber eben auch Ficky Ficky gab.
Oh oh.
Ja.
Ob das Justin Bieber weiß?
Ich will ja jetzt da niemandem was unterstellen, wer da mit wem, das weiß ich nicht. Aber es soll wild zugegangen sein.
Ich würde schon gern wissen, wer mit wem. Ihr auch? Ja, ne?
Und um noch eine absurde Anekdote zu erzählen, du hast ja gerade diese Schweine erwähnt, ne?
Ja.
Das wird dir jetzt leider nicht gefallen.
Oh nein, Lotti.
Aber die fahren ja da zu diesem Pig Beach, wo die ganzen Schweine leben und da im Wasser rumschwimmen. Und irgendwer vom Fireteam kommt auf die Idee, die Schweine mit Bier zu füttern.
Nein.
Es gibt wirklich Videoaufnahmen, wie die denen richtig viel Bier so in die Schnauze kippen.
Nein.
Und die Schweine sind so, ja cool, mehr. Und irgendwann, ich meine, wir wissen es jetzt spätestens seit der Elchfolge, fangen die Schweine an, komplett durchzudrehen, weil die alle besoffen sind. Und dann fangen die Schweine an, die Models zu beißen. Und die Models rennen vor den Schweinen weg. Dann
aber welche Schweine meinst du jetzt? Die Schweine, die wir da auf dem Bild sehen? Oder welche Schweine beißen jetzt die Models?
Nein, jetzt die...
Um mal so einen richtig schlechten Gag hier reinzubringen, Leute.
Nein, die Jeans-Schweine. Die
Ach, die eingenähten Jeans-Schweine.
Ja, genau.
Okay.
Genau, die meine ich. Und dann beißen die sogar Billy in die Eier.
Ey. Aber das ist vielleicht auch dieser Fluch, von dem da geredet wurde, oder?
Ey, kann gut sein.
Und ich finde, er hat das verdient.
Finde ich in dem Moment auch. Es ist dann auch wirklich so, dass die alle in die Boote springen müssen und flüchten vor der Insel, aber man hat dann eh schon irgendwie genug Promomaterial gedreht. Und das geht dann am 12.12.2016 in Form eines hochwertig produzierten, anderthalbminütigen Clips online. Das Video startet dann übrigens genau mit der Drohnenaufnahme von der Insel, also von Norm's Key, was ich euch gezeigt habe. Und dann folgen halt genau die Bilder, die wir alle gesehen haben. Models auf Jetskis oder wie sie von Yachten springen, wie sie tauchen. Dazwischen Sequenzen von riesigen Bühnen und Konzerten mit tausenden feiernden, schöne Menschen überall. Und das alles begleitet von Slogans wie an den Grenzen des Unmöglichen oder das Beste, was Kulinarik, Musik, Abenteuer und Kunst zu bieten haben. Möchtest du mal raten, wie viele InfluencerInnen Billy gebucht hat, die wirklich alle gleichzeitig am 12.12.2016 dann so eine orangene Kachel mit der Verlinkung zum Fire Festival, also beziehungsweise zu der Instagram-Seite gepostet haben?
Sind denn jetzt InfluencerInnen auch zum Beispiel die Models?
Ja.
Okay, also alle reichweitenstarken Menschen, Prominente,
ja,
aber auch die typischen InfluencerInnen oder InfluencerInnen, bezahlt, gedealt, was die dann auch gepostet haben, ja?
Ja.
2000.
Mann, Ines, es sind 400.
Das sind sehr viele.
Das ist auch schon wieder, das ist eine der größten Social-Media-Kampagnen, die es jemals gab. 400 sind sehr, sehr viele.
Das sind sehr viele, ja, wirklich.
Oh. Ich werde dich jetzt auch nicht schätzen lassen, wie viel Kendall Jenner für ihren
Lass mich schätzen.
Dann aber bitte schnell.
Wie viel Geld die dafür bekommen hat.
Ja, Kendall Jenner hat diese orangene Kachel gepostet.
Okay.
Was hat sie dafür bekommen?
$80? Spaß. $800,000.
Mann!
Nee, zu viel?
Es reicht jetzt, wirklich.
Wirklich?
Heute reicht's mit Schätzen. Das war die letzte Schätzfrage.
Okay, dann $100,000.
Das sind $275,000.
Krass viel Geld.
Für einen einzigen Post.
Ja, es ist sehr viel Geld für einen Post. Das hat sie aber, glaube ich, im Nachgang gespendet, habe ich irgendwie gehört.
Ja,
oder?
Hat sie gesagt.
Ja, hat sie zumindest gesagt. Ja.
Auf jeden Fall fangen die Leute natürlich sofort an, wie verrückt Tickets zu kaufen. Billy hat sein Ziel erreicht und
gefühlt wirklich jeder Mensch mit Internetzugang in den USA bekommt was mit von diesem ominösen Fyre Festival. Und genau das wird für Billy jetzt zum Problem. Du erinnerst dich an das vertragliche Verbot, dass er nicht darüber sprechen darf, wem die Insel in der Vergangenheit schon mal gehört hat. Mhm. Aber schon nach ein paar Sekunden in diesem erwähnten Fyre-Promo-Video, das ja jetzt schon ein paar Millionen Menschen gesehen haben, erscheint der Satz, eine abgelegene private Insel, einst im Besitz von Pablo Escobar. Und das sieht auch der Anwalt des Vorbesitzers, der für den Vertrag zuständig war, den Billy ja unterschrieben hat. Und am nächsten Tag steht Billy McFarland jetzt also vor seinem kompletten Fyre-Team und muss denen erklären, dass es da ein kleines Missverständnis gegeben hätte und dass sich jetzt leider alle eine neue Insel fürs Fyre-Festival suchen müssen.
Das ist nicht sein Ernst.
Ja, er sagt, aber ist ja kein Problem, gibt ja hier genug Inseln auf den Bahamas, müssen wir uns keinen Kopf machen. Und Billy verschweigt an dieser Stelle natürlich komplett, wie beschissen es ist und wie schwierig das jetzt auch ist, ein paar Monate vor dem Festival sich jetzt einfach eine neue Insel suchen zu müssen.
Aber muss er die Insel dann auch aufgeben? Oder?
Das erzähle ich dir gleich. Er verschweigt auch, dass er das komplett alleine und mutwillig verursacht hat, weil er halt vertragsbrüchig geworden ist. Die größte Lüge an dieser ganzen Sache ist nämlich, in Wahrheit hat er die Insel niemals gekauft.
Ach so.
Er hatte einfach nur $1 Million bezahlt, um die Insel zu mieten. Und er wollte mit diesem angeblichen Kauf einfach nur mal wieder sich selbst und aber auch eben das Event noch ein bisschen wichtiger machen, als es ist. Sein eigenes Team, alle dachten, er hätte diese Insel gekauft. Hat er aber gar nicht.
Also, dass dem nur einmal in die Eier gebissen wurden, das war auf jeden Fall nicht genug für diese ganze Lügerei.
Und was jetzt noch dazu kommt, Ines, er hätte sich diese Insel auch sowieso niemals leisten können. Denn diese angebliche Investition von $25 Millionen für das Event von diesem großen Telekommunikationsunternehmen gibt's hat es auch niemals nie. Gegeben.
Aber die 4 Millionen von der Investorin schon.
Die hat es gegeben, tatsächlich. Aber ich kann auch sagen, das wird hier auch nicht die letzte Lüge gewesen sein, die Billy McFarland in die Welt gesetzt hat. Alles, was rund um ihn und das Fyre Festival passiert, wird ab jetzt wirklich mit jedem einzelnen Tag immer desaströser. Und manche sagen, dass es vielleicht wirklich auch so ist, dass jetzt so eine Art Fluch von Norm's Key Billy und dem Event da an den Hacken hängt. Wir befinden uns jetzt im Januar 2017. Das Festival soll im April stattfinden und außer dem Line-Up steht wirklich noch nichts, also gar nichts, nicht mal die Location. Normalerweise braucht man so 1,5 Jahre, um ein Event in dieser Größenordnung zu planen. Jetzt hat man weniger als 3 Monate. Möchtest du mal raten, was Billy McFarland unter anderem in dieser Zeit für Google-Suchen startet?
Zelt aufbauen. Wo bekomme ich 100.000 Liter Champagner gratis her?
Es ist gar nicht so weit weg. Tatsächlich googelt er, wie miete ich eine Bühne?
Ja.
Schlau, oder?
Schon schlau.
Also eine Bühne gibt's dementsprechend auch noch nicht. Wenigstens hat man jetzt aber eine neue Insel gefunden und die heißt Great Exuma. Das Gute ist, die ist viel größer als die erste. Da gibt's Infrastrukturen, Flugplatz, ein Hotel, ein Restaurant. Aber das ist gleichzeitig auch wieder das Problem, weil man hat ja versprochen, man wäre auf einer abgelegenen, komplett privaten Insel. Und noch viel schlimmer ist, der Bereich der Insel, in dem das Fyre Festival jetzt stattfinden soll, ist eigentlich nur sowas wie der Parkplatz des Hotels dort und nichts weiter als eine komplette Betonwüste. Gleichzeitig befindet sich dort gerade noch eine riesige Baustelle mit unglaublich vielen Zäunen und Gerüsten und Schutt und Asche. Und dazu kommt, diese Location liegt halt nicht wie im Video gezeigt direkt an einem wunderschönen Strand. Der ist nämlich einfach mal 8 Kilometer entfernt. Stattdessen gibt es dort einfach nur so ganz steile, hohe Felswände, was natürlich auch insofern sehr problematisch ist, weil da fast irgendwie 10.000 betrunkene Leute sich rumtreiben wollen und feiern wollen. Und wenn da einer runterfällt, dann ist der tot. So. Billy denkt sich, ach komm, wir stellen da ein paar Luxuszelte hin, schütten das Ganze mit ein bisschen Sand auf und dann wird es schon. Ich zeig dir jetzt mal die Location nochmal zur Erinnerung und da stehen jetzt dann auch schon so ein paar Luxuszelte. Das ist jetzt dann schon ein paar Wochen nochmal später.
Ja, schön! Also, das sieht eigentlich aus wie nach jedem Festival, wenn der Abreisetag ist. Also so sieht's eigentlich aus.
Aber ich finde es noch schlimmer als bei jedem Festival, also von der Location her.
Na, ich war schon auf Festivals, also... Und ich sag mal so, ich habe vielleicht auch nicht das Beste dazu beigesteuert mit meinem Dasein auf dem Festival oder auf dem Campingplatz. Aber es sind auch echt weirde Zelte, muss ich sagen. Die sehen so ein bisschen Iglo-mäßig aus und überhaupt nicht so Glamping-mäßig. Ja,
soll ich
ne?
dir sagen, was das für Zelte sind?
So Rettungszelte?
Das sind eigentlich Notunterkünfte, ja. die vom Hurricane Matthew übrig geblieben sind. Die Billy jetzt nicht wirklich was gekostet haben, aber das er verkauft sie so als Kuppel-Glamping-Zelte.
Oh Gott, ja. Das ist so schäbig.
Ja, voll. Und der verkauft die Übernachtung in diesen eigentlich Rettungszelten in Paketen von bis zu $5,000 pro Wochenende. Aber damit noch nicht genug. Als Billy jetzt merkt, dass die Produktionskosten immer höher werden, erklärt er das Festival für ausverkauft, zumindest was die normalen Tickets betrifft, was aber auch gar nicht stimmt. Aber er sagt jetzt, ey, ihr könnt jetzt nur noch so ganz besondere Premium-Pakete kaufen für so verschiedene Villen und, keine Ahnung, Yacht- und Cabana-Exclusive-Erlebnisse. Du darfst jetzt doch noch ein letztes Mal raten für heute. Was glaubst du, wie teuer ist das teuerste Paket?
Halbe Million.
Mann, ich hasse es. Ich werde dich nie mehr schätzen lassen. Du
Doch,
machst heute
du.
Wirklich alles kaputt. Es sind $250,000.
Ist es die Hälfte?
Ja.
Ja, ich habe an zwei Leute gedacht, wenn die zusammenreisen, wie viel müssen die bezahlen für dieses Paket, weißt
Gut,
du?
Lassen wir das einfach.
Ja. Möchtest du meinen Fuß anfassen?
Nein, möchte ich nicht.
Schade.
Noch viel schlimmer ist übrigens... Also nicht nur jetzt, übrigens auch, dass diese Zelte, wie gesagt, gar keine richtigen Luxuszelte sind, auch diese Villen, die man da jetzt im Internet zeigt, die wurden einfach nur am Computer entworfen, die existieren gar nicht, die werden aber vermietet und dann sagt Billy, ach, ist doch gar kein Problem, vielleicht mieten wir dann im Notfall einfach ein paar Airbnbs um die Ecke und das Problem ist aber, das geht gar nicht, denn er hat sich für das Fyre Festival ausgerechnet das Wochenende ausgesucht, an dem das größte, beliebteste und wichtigste Event im ganzen Jahr auf dieser Insel stattfindet. Das ist ein wichtigeres Event als Weihnachten für die Leute dort, nämlich so eine Familienregatta, so mit ganz vielen Booten und da sind wirklich alle Mietwagen, Hotelzimmer und Airbnbs schon ein Jahr im Voraus komplett ausgebucht und die Bevölkerungszahl verdoppelt sich an diesem Wochenende. Alle haben Billy und Jarul gewarnt und haben gesagt, bitte nicht an diesem Wochenende. Die beiden haben gesagt, ach komm, ist doch egal, ist doch super.
Scheiß auf die Regatta, ja. Wir machen das schon mit unserem Feierfestival.
Und während vor allem Billy die Ruhe selbst zu sein scheint, wächst die Nervosität um die beiden herum, also auch um Jarul und ihn mit jedem einzelnen Tag immer mehr. Weil diese ganzen beauftragten Dienstleister, die werden immer unruhiger wegen ihres Geldes, was noch nicht angekommen ist. Und Billy schickt daraufhin irgendwann Überweisungsbelege und sagt, Leute, hier, beruhigt euch, wir haben gezahlt. Teilweise geht es da wirklich um Summen von 300.000 bis zu $1 Million, die da auf einmal bezahlt werden müssen. Und da ist natürlich jetzt die Frage, woher ist er denn jetzt schon wieder auf einmal an dieses ganze Geld gekommen? Hast du eine Idee?
Ich dachte von den Ticketpreisen.
Nee, weil damit versucht er gerade andere Sachen zu finanzieren. Und es geht ja jetzt hier wieder um riesengroße Summen.
InvestorInnen?
Nee. Das Ding ist, er hat dieses Geld überhaupt gar nicht überwiesen. Er hat die Belege einfach gefälscht.
Hä? Wofür aber?
Naja, die Leute haben gesagt, hier, Catering, ihr habt das Geld noch nicht überwiesen. Und Billy hat gesagt, guck mal hier, Überweisung, ich habe
so,
überwiesen. $1 Million habe
okay.
ich doch überwiesen. Und dann sagen die so, hä, ist noch nicht angekommen.
Ja.
Aber Billy verschafft sich somit Zeit. Er hat aber all diese Belege einfach nur gefälscht,
okay.
weil er das Geld gerade gar nicht hat. Auch der Großteil der Acts hat nicht wie vereinbart schon vorab die Gagen bekommen. Die Tourmanagements werden hingehalten, die fangen auch langsam an skeptisch zu werden. Und 45 Tage vor dem Festival wird dann jetzt wenigstens endlich mal eine richtige Festivalproduktion beauftragt. 45 Tage vorher. Und die sagen Billy dann, okay, alles klar, das ist eigentlich alles nicht mehr machbar, aber wir versuchen das irgendwie. Das Problem ist aber, das wird jetzt alles noch teurer als sowieso schon. Bitte plan mal $38 Millionen ein.
What the fuck?
So viel wird das Fyre Festival kosten. Und wir können noch nicht mal garantieren, dass das wirklich alles funktioniert. Wir würden dir raten, verschieb's mal lieber. Was glaubst du, wie reagiert Billy McFarland?
Nee, wir machen es genau an dem Datum.
Genau. Der geht stattdessen jetzt wieder auf Investorenjagd und der legt dafür alle möglichen Zahlen von dieser Fyre-App vor und der sagt hier, Leute, in Millionenbeträgen wurden bei mir Künstler gebucht wie Lil Wayne, Rita Ora, Jamie Foxx und so weiter und er zeigt auch hier, ich habe Anteile an Facebook im Wert von $2.5 Millionen. Die Investoren sind natürlich beeindruckt. Er bekommt wieder $800,000. Dann gibt es einen anderen Geschäftsmann, der gibt ihm Privatkredit von $3 Millionen. Wie sich später herausstellen wird, sind auch all diese Belege, die ich gerade aufgezählt habe, alle gefälscht. Denn Billy hat mit dieser Fire-App bislang nicht Millionen, sondern $75,000 umgesetzt. Und er hat nicht Facebook-Anteile im Wert irgendwie von $2.5 Millionen, sondern im Wert von $1,500.
Das ist ein kleiner Unterschied.
Das ist ein ganz kleiner Unterschied. Aktuell ahnt es aber wirklich noch niemand, auch niemand in seinem eigenen Team, dass es wirklich so schlimm ist. Die sind aber auch einfach gerade Tag und Nacht damit beschäftigt, das Festival ihres Chefs zu retten, beziehungsweise auch ihm ins Gewissen zu reden, weil die Zeit wird immer knapper und die offenen Baustellen werden immer größer. Es fehlt wirklich an den existenziellsten Dingen. 2 Wochen vor dem Festival wird Billy in einem Mailverteiler mit dem Betreff Red Flag Bathrooms darauf hingewiesen, dass es für 7000 Leute immer noch keine Klos gibt. Keine einzige Toilette.
Ey, weißt du, was ich aber auch so krass finde? Da haben ja Leute dran gearbeitet, die eigentlich mit dem Wissen dabei waren, das wird hier alles nicht funktionieren, das geht alles den Bach runter. Ich finde das krass, dass sie sich nicht alle verpisst haben, weißt du? Sondern dass die auf dieser Insel die ganze Zeit für dieses Festival noch gearbeitet haben, obwohl alles miserabel lief.
Aber das zeigt mal wieder, was er für ein krasser Manipulator auch ist.
Eigentlich Sektenführer.
Total. Die Leute haben gesagt, die waren so tief drin, dass die irgendwann selber auch dachten, so, wir müssen das jetzt retten, wir müssen das machen, wir können, das ist auch unser Projekt. Und er hat es auch immer wieder so gesagt, wir sind eine Familie, wir sind doch Brüder. Der sagt zu allen die ganze Zeit, ihr seid doch meine Brüder und so. Und die Leute kommen da nicht mehr raus aus der Nummer. Es ist so krass. Es gibt dann da diese E-Mail-Kommunikation, wo dann irgendwie steht halt, wir haben keine Toiletten, Leute, was sollen wir machen? Und da antwortet dann jemand, no one is eating, so therefore no one's pooping. Also was so viel bedeutet wie niemand wird essen, also wird auch niemand kacken, weil es gibt ja auch kein Catering. Und Billy denkt sich, ja, schlau, dann ist das Problem ja geklärt, ne?
Minus und Minus ergibt Plus.
Möchtest du mal raten, was Billy McFarland so jeden Tag macht, während die Leute in seinem Team wegen all dessen, was da so schiefläuft, irgendwie kurz vor Nervenzusammenbrüchen stehen, was er da so, wie er so seine Zeit verbringt?
Champagner-Tasting und irgendwelche Belege fälschen.
Du darfst das nächste Bild umdrehen.
Ah ja. Ey, ganz ehrlich, ich finde das, ich muss sagen, obwohl der wirklich ein mieses Arschloch ist, ne, von seinem ganzen Verhalten und ein krasser Manipulator, Lügner, was weiß ich nicht alles. Ich hätte gerne manchmal so 10% von einfach seinem Mindset, weil ich mir zu oft eine Matte mache, ganz oft in so eine Panik gerate und einfach so gechillt, wie er ist, in diesem ganzen Chaos, verstehst du, was ich meine? Einfach mal zu sagen, ja, das Feuerfestival brennt eh gerade. Ich fahre einfach mal ein bisschen Jetski, um runterzukommen, um neue Ideen zu schöpfen.
Ich weiß aber nicht, ob das erstrebenswert ist oder ob er einfach psychisch krank ist.
Also, ja, gut. Ich hätte das gerne ohne psychisch krank sein, sondern einfach nur gechillt.
Beim Jetski-Fahren kommen ihm dann übrigens auch immer super Ideen, statt sich jetzt...
Das meinte ich ja. Jetski-Fahren einfach um kreativ...
Das ist nämlich das Tolle. Statt sich da jetzt weiter mit den Klo- und Verpflegungsproblemen irgendwie rumzuschlagen, setzt Billy sich jetzt in den Kopf, hey, wie cool wäre es denn, wenn wir ein Piratenschiff auf die Bahamas bringen lassen würden und da eine Schatzsuche veranstalten und die Gewinner ein Stück von der Insel gewinnen und alle sind so, sag mal, willst du uns verarschen?
Wir Was ist denn die Schatzsuche? Wer da... Klo findet, hat gewonnen. Der auch darf so, auch kacken gehen.
Woher sollen wir jetzt ein Piratenschiff finden und wie sollen wir das hierher bringen? Wir haben keine Zeit, wir brauchen Toiletten, was ist mit dir? Aber Billy ist an einem Punkt, wo er sagt, niemand kann mir hier widersprechen. Der akzeptiert kein Nein mehr und Leute, die Zweifel äußern, werden von der Insel geworfen und ersetzt. Und auch kritische
Eigentlich
Nachfragen...
Eigentlich das Beste, was denen passieren kann.
Ja, das stimmt. Und es geht jetzt auch langsam los, dass Leute im Internet Nachfragen stellen, weil auch da spricht sich rum, irgendwas stimmt mit diesem Festival nicht. Und alle Leute, die sich irgendwie äußern, die auch nur fragen, was ist mit meinem Flug, was ist mit meiner Luxusvilla, die werden alle gelöscht und blockiert. Es ist jetzt mittlerweile 48 Stunden vor Beginn des Festivals. Die Bühne steht noch nicht. Die Polizei legt zwischenzeitlich sogar den Aufbau lahm, weil einfach Billy keine Sozialversicherungsbeiträge gezahlt hat. Es gibt gerade mal 50 fertige Zelte für 7000 Leute. Es gibt 3 Dixie-Klos für all diese Leute.
Außerdem gibt es kein Funknetz, weil die Rechnung nicht bezahlt wurde, kein Catering und 4 Sattelzüge mit Wasser wurden vom Zoll beschlagnahmt. Alle sind sich jetzt sicher, okay, Feierfestival kann und wird auf gar keinen Fall stattfinden. Billy McFarland sieht das anders. Der heizt jetzt wirklich alle an, weiterzuarbeiten, nicht aufzugeben und der verlangt von seinen Teammitgliedern jetzt wirklich die absurdesten Dinge. Vielleicht können sich die ein oder anderen Menschen noch daran erinnern aus der Netflix-Doku. Es ist eigentlich meine absolute Lieblingsstelle aus dieser ganzen Geschichte, denn um das eben erwähnte beschlagnahmte Wasser vom Zoll zurückzubekommen, müsste Billy eigentlich so knapp $175.000 in bar zahlen. Die hat er aber nicht. Also wendet er sich an einen seiner wirklich so wichtigsten und engsten Mitarbeiter. Der heißt Andy King und der war für Billy seit Jahrzehnten immer so ein bisschen sowas wie ein Mentor und so ein väterlicher Freund. Und der fungiert auch gerade sowas als sowas wie kreativer Leiter des Feierfestivals. Und der steht sowieso schon kurz vorm Burnout. Der kann nicht mehr, weil alles so schlimm ist die letzten Tage. Und der weint jeden Tag nur noch. Und dann wird ausgerechnet er damit beauftragt, dieses Wasserproblem zu lösen. Wir hören mal rein, was Billy jetzt von seinem väterlichen Freund und Unterstützer Andy erwartet.
Billy called and said, Andy, we need you to take one big thing for the team. And I said, oh my gosh, I've been taking something for the team every day. He said, well, you're our wonderful gay leader and we need you to go down. Will you suck dick to fix this water problem? And I said, Billy, what? He said, Andy, if you will go down and suck Cunningham's dick, who's the head of customs, and get him to clear all of the containers with water, you will save this festival. And I literally drove home, took a shower, I drank some mouthwash. I'm like, oh my gosh, I'm really, and I got into my car to drive across the island to take one for the team. And I got to his office fully prepared to suck his dick.
Möchtest du das ganz kurz für deine Nichten übersetzen?
Nein, das würde ich jetzt an dieser Stelle mal so stehen lassen. Und was glaubst du, wie ist es ausgegangen?
Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern, aber ich hoffe nein. Ich hoffe, er muss es nicht machen.
Er war wirklich ready und er dachte, ich tue das, aber tatsächlich hat er das Wasser auch so bekommen, weil der Zollmann einfach Rücksicht genommen hat und gesagt hat, okay, also er hat jetzt da sich nicht mal hingekniet, sondern der Mann hat gesagt, komm, wenn ich einer der Ersten bin, dem du später irgendwie das Geld bezahlst,
dann... Achso, ich dachte, wenn ich einer der Ersten bin, dem du später dann den Lörres hier sauber lutscht, dann ist das auch in Ordnung.
Nee, er sagt so, wenn du an mich denkst, wenn ihr wieder Geld habt, kriegst du hier das Wasser. Okay. Und er denkt sich so, okay, alles klar, Festival ist gerettet.
Aber auch wie mies zu sagen, fahr da jetzt hin und take one for the team, um ja. Das jetzt einfach mal so auszusprechen. Das ist ja, boah, das ist so schlimm zu seinem besten Kumpel, ohne auch erstmal zu sagen, red mal mit dem, vielleicht könnt ihr auch ein bisschen flirten oder was weiß ich nicht was. Nee, direkt mal hier Backen voll oder was.
Dass er das auch wirklich so sagt, also einfach suck his dick ja. So. Nicht mal, ey, willst du ein bisschen irgendwie, ja. Nee, komplett so.
Direkt rein.
Es gibt übrigens auch einen Grund, warum Billy das Wasser nicht bezahlen konnte. Er hat nämlich kurz davor einfach für $2 Millionen Alkohol bestellt. Und auf den Bahamas gibt es aber eine Alkoholsteuer von 45%.
Ach du Scheiße.
Das bedeutet, er musste nochmal 900.000 Steuern für Suff obendrauf packen. Aber um Toiletten hat er sich nicht gekümmert.
Ja, der hat wahrscheinlich Prioritäten gesetzt, ne? Und ich sag mal so, das ist auch oft beim Festival so, dass ich mir denke, ja, hier gibt es mehr Drinkstände als Toilettenoptionen. Also ist jetzt nicht der Erste.
Es ist jetzt so, dass die Feierfestival-Gäste, die ja größtenteils auch immer noch nichts ahnen, komplett vorfreudig sich gerade irgendwie schon fertig machen, ihre Sachen packen. Die kriegen jetzt alle einen Haufen Mails und da steht drin, ey, denkt mal bitte dran, das ist hier ein bargeldloses Event. Ihr sollt unbedingt auf eure Armbänder Geld aufladen. Und die werdet ihr dann vor Ort bekommen und damit könnt ihr dann zahlen. Und in der E-Mail steht, der Großteil unserer Gäste hat im Schnitt $3.000 für das Wochenende aufgeladen. Aber wenn du Tische reservieren oder an extra Aktivitäten teilnehmen willst, dann solltest du deutlich mehr aufladen. Tja, die Leute, die das nicht sofort machen, die nicht sofort Geld überweisen, die werden teilweise sogar persönlich angerufen. Die kriegen wirklich latent aggressive Nachfragen, so nach dem Motto, warum überweist ihr kein Geld? Macht mal da jetzt Geld drauf. Und
So kommen einfach mal innerhalb weniger Tage nochmal 2 Millionen Dollar zusammen. Und das sind alles Leute, die haben vorher schon tausende Dollar für ihre Tickets bezahlt. Und jetzt ist der 27. April. Das ist der Abend vor dem Festivalbeginn. Hunderte Arbeiter versuchen auf diesem Gelände jetzt noch irgendwie zu retten, was zu retten ist. Und dann, als wenn das nicht alles schon katastrophal genug wäre, mitten in der Nacht um 3 Uhr fängt es völlig überraschend an, wirklich wie aus Eimern zu schütten. Das ist ein monsunartiger Regensturm, der da über das Gelände zieht.
Der Fluch, der ist rübergezogen zu einer anderen Insel.
Als hätte es auch nur wirklich genau über diesem Teil geregnet. Und die Straßen werden überflutet, alles verwandelt sich in eine Schlammlandschaft. Die Zelte und Matratzen, die es gab, die sind jetzt wirklich komplett vollgesogen mit Regen, mit Schmutz. Mehrere Leute aus dem Team berichten später, dass die wirklich schon fast in hysterische Lachanfälle ausgebrochen sind, weil die sich dachten, es ist alles eh schon so beschissen und jetzt kommt noch eine Naturkatastrophe obendrauf. Das ist unfassbar. Aber Billy McFarlane, der will weiter durchziehen. Und so sind nur ein paar Stunden später tausende Menschen auf dem Weg zum vermeintlich größten und tollsten Event des Jahrzehnts. Und die kommen dann an und man merkt halt so, alles klar, wir können die jetzt nicht aufs Gelände bringen. Also werden die ersten so 100, 200 Leute, und das sind hauptsächlich auch so wieder Influencer-Menschen, die werden in Schulbussen zum schönsten Teil der Insel gebracht. Da ist ein Strandresort und die werden dort einfach abgefüllt und festgehalten. Man gibt den Tequila flaschenweise in die Hand und sagt, trinkt, habt einen schönen Tag, gleich geht's los, gleich geht's los. Und so sind die teilweise bis zu 8 Stunden dort und wissen gar nicht, was abgeht. Und die fragen immer wieder, wann kommen wir aufs Gelände, was ist mit unseren Klamotten, wann sind die Konzerte? Und alle sagen immer, ja, ja, gleich. Und es werden immer mehr Menschen, immer mehr Menschen. Und irgendwann ist klar, wir können nicht mehr, wir müssen die Leute jetzt aufs Gelände lassen, die rasten aus. Und es ist wirklich so, dass der Großteil der Mitarbeitenden, die weinen hinter den Kulissen. Und Billy McFarland steigt immer wieder auf sein Quad und fährt einfach random in irgendwelche Richtungen, gibt Vollgas, fährt wieder zurück, während die anderen da versuchen, seinen Arsch zu retten. Also es sind auch so komplett wahnsinnige Sachen, die da passieren. Und die Menschen, die jetzt nicht länger hingehalten werden konnten, die betreten jetzt das Festival und sehen das Campinggelände, und das können wir uns jetzt auch nochmal angucken.
Ja, das ist echt eine Aussicht, wo ich mir denke, Camping, nein, danke. Mhm. Warte mal, die sind da so wie auf einer Art Podest, ne? Die ganzen Zelte, die Glamping-Zelte.
Nee, die stehen schon auf dem Boden, das ist nur der Boden.
Ja, ja, aber das da drunter ist nochmal, ist das Wasser oder ist es von dem Regen, von dem
da
Unwetter?
Da ist alles Schlamm, Wasser, ja. Regen, Matsch, also ja. Wirklich alles, was du dir vorstellen kannst.
Es ist auf jeden Fall nicht einladend, das kann man mal sagen. Außer man möchte mal so eine Schlammpackung machen und Wellness. Dann kann man dafür natürlich irgendwie sehr viel Geld ausgeben und eine gute Zeit haben. Aber ich glaube, dass die Leute, die schon viel Tequila getrunken haben, jetzt nicht so Bock auf so eine Schlammpackung hatten.
Es wird auch wirklich übrigens noch schlimmer. Also nicht nur, dass das da alles komplett verschlammt ist und nass ist und es keine Klos und kein Essen gibt. Es wurden ja auch tonnenweise Sand aufgeschüttet. Und in diesem Sand waren einfach tausende Sandmücken. Also so Sandmücken, die da so rauskommen und auch komplett aggressiv sind und die Leute stechen. Dazu laufen überall auf dem Gelände unfassbar viele wilde Hunde durch die Gegend.
Süß.
Und wer sich dann gedacht hat, so, boah, bei dem ganzen Stress gehe ich wenigstens mir irgendwie noch eine kleine Abkühlung im Meer holen, hat auch nicht funktioniert, denn ein großer Teil von Great Exuma wird gerade zu dieser Zeit von ganz vielen Haien heimgesucht.
Ach so, ich dachte, die Regatta findet da statt.
Nee, genau da sind einfach haufenweise hunderte Haie und es ist halt alles total apokalyptisch. Also die Tiere...
Ach so, die Haie sind da vorne?
Ja, die Haie schwimmen da teilweise auch in diesem Gebiet, was man da gesehen hat.
Ach so.
Also es ist ganz unheimlich. Also die gucken runter und denken sich teilweise, wenn ich hier runterfalle, falle ich direkt dem Hai ins Maul. Also okay. Es ist wirklich so Lebensgefahr einfach.
Ein bisschen Jochen Schweizer mäßig, ne?
Billy McFarland, der lässt jetzt vom Hauptquartier ganz laut Musik aufdrehen, der will die Leute ablenken, also auch statt da jetzt zu sagen, alles klar Leute, wir beenden die Scheiße jetzt hier, der zieht das immer weiter durch und da bilden sich Schlangen, hunderte Leute stehen irgendwo an, wissen gar nicht wohin mit sich, die haben keine Ahnung, was da passiert und die sind ja auch maximal besoffen, ne? Und dann ist es sogar so, dass das Team kurz davor ist, alles unter Kontrolle zu bringen und die sagen, ey, warte, wir nehmen jetzt hier euren Namen auf, wir gucken irgendwie, wie wir das lösen können. Billy aber
stellt sich auf einen Tisch und sagt dann allen, wisst ihr was, jeder, der ein Zelt gebucht hat, nimmt sich jetzt einfach irgendein Zelt. Und dann bricht natürlich komplette Panik aus, weil alle wissen, wenn ich jetzt kein Zelt kriege, dann stehe ich hier irgendwie unter freiem Himmel und weiß nicht wohin. Und dann rennen alle los und die Leute sagen später, das war so ein bisschen Tribute von Panem mäßig. Also die Menschen haben sich die Matratzen geschnappt, die auf dem Rücken durch die Gegend geschleppt, sind in die Zelte gestürmt. Manche haben aber auch aus Wut angefangen, die Zelte aufzuschlitzen, sie anzuzünden, auf die Matratzen zu... Das ist
eine richtig gute Idee.
Auch schlau, ne?
Ja.
Manche haben sogar auch angefangen, auf die Matratzen zu pissen. Es wurden Klopapier...
Also es ist eh schon Worst-Case-Szenario und dann sind aber auch noch diese Menschen in dem Worst-Case-Szenario. Also das ist wirklich schlimmer, könnte man sich das nicht ausmalen, ne? Ich find's krass, dass übrigens niemand im Suff einfach trotzdem in Haimaul gesprungen ist.
Es ist sowieso krass, dass niemand gestorben ist.
Ja, wirklich.
Also, und auch niemand verletzt wurde. Das können wir ja jetzt schon mal spoilern. Aber es ist wirklich krank. Dann fangen auch Leute an zu plündern in den Zelten und so. Es werden Gruppen formiert. Leute schreiben später, dass sie sich zusammengetan haben und überlegt haben, wie sie sich Waffen bauen können und so. Also es war ein ganz komischer Vibe auch ab einem gewissen Zeitpunkt.
Das Ding ist ja, dass, glaube ich, einfach das ganze Mitleid sich sehr in Grenzen gehalten hat, so von der Außenwelt, weil man das ja eher belächelt hat und sich gedacht hat, ja, die Reichen und ihre Probleme. Und dann, wenn man sich noch anschaut, wie die sich da verhalten haben untereinander, ne, also man kriegt jetzt nicht so ein Mitleid, oder? Oder hast du das Gefühl von
also,
Mitleid?
Ein bisschen tun die mir schon leid,
ja,
aber
natürlich.
Ein bisschen
aber
auch nicht. Ja, ein bisschen auch nicht.
Ja.
Es ist auch so krass, weil jetzt zu diesem Zeitpunkt, es gibt kaum noch Licht dort, es ist dunkel geworden, es gibt kaum Securities und jetzt fangen auch langsam Leute an, weil ein paar haben auch wirklich Netz, die fangen an bei Twitter die Beschwerden rauszuballern.
Das ist das Erste, was die, statt irgendwie Hilfe zu rufen, nee, erstmal twittern. Erstmal sagen, das ist scheiße hier und Yelp-Bewertung.
Stimmt, aber manche rufen auch wirklich um Hilfe und sagen, ihr müsst uns hier rausholen,
okay.
Wir müssen von dieser Insel wieder runter so. Und es machen jetzt immer mehr Bilder auch von den katastrophalen Umständen die Runde. Und es gibt ein Foto, von dem später viele Leute sagen, das ist so ein bisschen der Sargnagel des Fire Festivals, auch wenn es super banal ist, aber das bringt all die Scheiße da so auf den Punkt. Und das Bild gucken wir uns jetzt an.
Also ganz ehrlich, es gab Phasen in meinem Leben, da fand ich, war das ein Festdinner. Also da war ich dafür dankbar, dass das auf meinem Teller gewesen ist. Aber klar, ich verstehe das, was die eigentlich versprochen bekommen haben, war alles andere als ein Käsebrot mit Salat.
Die haben halt 5 Sterne Starköche versprochen bekommen und das ist das. Und man sagt im Nachhinein wirklich, dass das dem Fire Festival so einfach den Rest gegeben hat. Dieses Bild wird am nächsten Tag auch in der New York Times gedruckt und es ist einfach so aussagekräftig und so entlarvend, dass alle einsehen, das Fire Festival ist gescheitert. Alle außer Billy. Der schreibt im Namen von Fire Media nämlich Rundmails, so nach dem Motto, ja, der erste Tag ist ein bisschen holprig gelaufen, aber der zweite wird super. Ja, parallel dazu versucht er übrigens sofort, alle Leute abmahnen zu lassen, die negativ über das Festival berichten. Und es ist wirklich, während die Leute noch nicht mal die Insel verlassen haben. Also da fängt er schon an, seinen Anwalt einzuschalten. Und einige haben es jetzt auch geschafft, zum Flughafen sich durchzuschlagen. Aber da kann man sich vorstellen, da sind jetzt tausende Leute gestrandet. Und die sind alle besoffen, übernächtigt. Die haben die ganze Nacht unter freiem Himmel gegen Mücken und Hunde und Haie gekämpft. Und die wollen nach Hause. Die sitzen da oberkörperfrei und irgendwann haben die Leute...
Seven versus Wild oder sowas halt, ne?
Und die Leute am Flughafen haben auch irgendwann so Angst, dass die auf die Landebahn laufen und irgendwas anzünden, dass die diese tausenden Leute auch noch einsperren jetzt in den Warteraum. Also der Horror geht weiter. Die sind von diesem apokalyptischen Gelände jetzt auf dem Flughafen eingesperrt. Alle kriegen Macke so. Also es ist schon, deswegen, es tut mir schon auch leid. Gleichzeitig bleibt es einfach auch alles super, super weird. Es ist jetzt so, dass man ja schon lange eigentlich gemerkt hat, das Festival ist vorbei, das Ding geht nicht mehr, aber Billy sitzt da und hält immer noch dran fest. Aber dann kommt der Moment, wo sein Booker und auch der Rest des Teams sich zum ersten Mal gegen ihn stellt und hinter seinem Rücken sagen die jetzt offiziell, Fire Festival ist beendet, die Scheiße ist kaputt, wir können nichts mehr retten.
Aber an Tag 2, ne?
An Tag 2. Und das soll wohl der erste Moment gewesen sein, als der Booker dann einfach Billy sagt, so, ich habe jetzt allen Acts abgesagt, es wird niemand mehr kommen. Und dann soll Billy zum ersten und auch einzigen Mal Tränen in den Augen gehabt haben und Emotionen gezeigt haben.
Aber wahrscheinlich aus Selbstmitleid, oder?
Absolut.
Ja.
Weil sein großer Traum, der größte Festivalveranstalter der Welt zu werden, halt geplatzt ist. Und
auch er veröffentlicht dann ein Statement und er findet einen Grund dafür, warum das alles schiefgelaufen ist. Möchtest du mal raten, welcher das ist?
Weil die anderen verkackt haben, nicht er. Oder Unwetter?
Er sagt, der Sturm ist die Schuld.
Ja.
Der Sturm hat all das verursacht, genau. Und auch Ja Rule setzt so ganz merkwürdige Tweets ab und versucht, sich da irgendwie rauszureden. Also es wird auch unfassbar peinlich, was die da abziehen. Und Billy McFarland, kann man an diesem Punkt schon sagen, das wissen zwar noch nicht alle, aber hat halt nicht nur seine Gäste und die Investoren und auch seine eigenen Mitarbeitenden getäuscht, sondern vor allem auch die Menschen einfach vor Ort, die da monatelang für ihn geschuftet haben und teilweise keinen einzigen Cent abgekriegt haben. Und es ist dann auch so krass, während die ganzen Gäste versuchen, die Insel zu verlassen, müssen die ganzen Feiermitarbeiter sich in ihren Häusern da verstecken, weil sich einfach ein Mob von 30, 40 Leuten zusammenrauft und die gehen dann jetzt zu dem Produktionsgebäude.
Zu Recht.
Absolut zu Recht und sagen, so Leute, wo ist unser Geld? Und die drohen sogar, wenn ihr uns jetzt nicht das Geld gebt, dann nehmen wir hier Geiseln und erpressen Lösegeld, weil sonst dürft ihr nicht gehen. Und da gibt es dann auch wieder so schlimme Geschichten, weil zum Beispiel so ein Andy King, der schon bereit war, für das Team hier dick
eins
zu
taken.
Ja. Der muss sich dann da irgendwie auf ein Dixi-Klo verstecken, weil die Leute
auf ihn... Auf ein Dixi-Klo, weißt
auf
du?
Auf ein Dixi-Klo, das sie, ja? Weil die Leute ihn lynchen wollen und der schafft es dann irgendwie auf dem Rücksitz...
Lynchen?
Ja, so fühlt er sich, also... Die Leute verfolgen ihn und er muss dann irgendwie auf den Rücksitz springen von einem Auto und alle schaffen es gerade so, die Insel zu verlassen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr tragisch. Billy ist zu diesem Zeitpunkt, als es alles so eskaliert, übrigens nirgendwo zu sehen und es wird darüber spekuliert, dass er sich da gerade auf einer Yacht aufhält, vor der Hauptstadt der Bahamas und dort auch mit einem Model eine gute Zeit verbringt. Das ist das, was zumindest gesagt wird. So, was glaubst du, Ines, wie geht es jetzt weiter? Also was macht Billy jetzt?
Er wird hoffentlich verhaftet, er versteckt sich, wird gefunden.
Es ist unglaublich, aber Billy und Ja Rule fangen einfach zu diesem Zeitpunkt an, das Fyre Festival 2018 zu planen. Während die halbe Welt sich denkt, so was ist mit euch? Und alle darüber reden, dass es das schlimmste Festival aller Zeiten war. Aber zum Glück wird daraus nichts, denn, du darfst das nächste Bild umdrehen, Billy wird verhaftet.
Jawohl.
Es gibt eine 100 Millionen Dollar schwere Sammelklage gegen ihn. Jetzt kommt wieder die schlechte Nachricht. Er wird auf eine Kaution in Höhe von 300.000 Dollar freigelassen und kann erstmal wieder sein Luxusleben in seinem Penthouse weiterleben. Und was an Dreistigkeit nicht zu überbieten ist, während da die Menschen in den Bahamas immer noch kein Geld gesehen haben, fängt er einfach an, die nächste Betrugsmasche loszutreten. Er verkauft zum Beispiel Tickets für Victoria's Secret Shows, für Met Gala und so weiter. Tickets, die es eigentlich gar nicht gibt. Und er macht aber einen entscheidenden Fehler. Er schickt nämlich diese ganzen E-Mails, in denen er anpreist, dass man diese Tickets kaufen kann, an ehemalige Feiergäste, weil er diese ganzen E-Mail-Konten noch hat. Und die werden darauf aufmerksam. Und das führt am Ende dazu, dass Billy dann zum Glück doch noch vor Gericht gestellt wird und er wird tatsächlich verurteilt und zwar als Serienbetrüger wegen, ich glaube insgesamt 5, 6, 7, 8 Fällen von Überweisungsbetrug, wegen Bankbetrug, wegen Falschaussagen, Identitätsklau, Geldwäsche, Einschüchterung von Zeugen. Er wird zu 6 Jahren Haft verurteilt und muss eine Entschädigungssumme von 26 Millionen Dollar zahlen.
Die er hoffentlich erstmal nicht hat.
Ja, wir klatschen jetzt, oder ihr klatscht. Man könnte jetzt hoffen, die Geschichte ist dort vorbei. Ist sie aber nicht. Im März 2022, also letztes Jahr, ist Billy aus dem Knast entlassen worden. Und jetzt darfst du dir das nächste Bild angucken, was Billy dort im Knast geplant hat.
Nein. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ist das psychisch? Ist das eine psychische Krankheit? Ist das Wahnsinn oder ist es einfach dumm?
Er selbst sagt vor Gericht, er wäre bipolar, hat ihm aber niemand geglaubt. Er hat es aber auch nur so erzählt, um zu erklären, warum er sich so und so verhalten hat. Am Ende konnte man das nicht nachweisen. Als ich das gelesen habe...
Ja, dann statt mit Ja Rule jetzt mit Kanye West, oder?
Stimmt, wir müssen vielleicht noch ganz kurz dazu sagen, für die Leute, die es gerade nicht gelesen oder verstanden haben. Billy hat sich jetzt im Knast in den Kopf gesetzt, wir machen Fyre Festival 2. Ich dachte, es ist ein Scherz, habe das jetzt die letzten Monate beobachtet und dachte mir die ganze Zeit, boah, spannend. Und wenn ich es dann hier beim Lollapalooza erzähle, kann ich am Ende sagen, ja, verrückt, vielleicht macht er irgendwann ein Fyre Festival. Und jetzt kommt's und dann werden wir gleich hier von der Bühne geschmissen. Wirklich vor wenigen Tagen, während ich die ganze Zeit mich mit dem Fyre Festival beschäftige, ist Folgendes passiert, du darfst das letzte Bild umdrehen.
Ist nicht dein Ernst. Leute, was macht ihr nächstes Jahr am 6. Dezember? Sehen wir uns da alle wieder?
Es ist jetzt wirklich offiziell, am 6. Dezember 2024 soll in der Karibik das Fyre Festival stattfinden. Der Presale hat begonnen und die ersten Tickets sind ausverkauft.
Ja, angeblich.
Es, also zumindest, ja klar, er sagt
das. Okay, ich
das.
Glaube, es gibt auch Leute, die sich einen Witz machen und sagen, das gebe ich mir jetzt.
Das glaube ich nämlich auch. Auf der anderen Seite ist natürlich auch komplett krank, weil immer noch tausende Menschen auf Millionen Dollar von diesem Typen warten. Und der will 1,50 Dollar pro Ticket, möchte er spenden übrigens, vom Fyre Festival 2.
An sich selber.
An sich selbst. Ja. Nee, an seine Opfer von damals. Ob er das wirklich macht, werden wir sehen. Es tut mir leid, dass am Ende ein bisschen hektisch war, aber das war die Geschichte von Billy McFarland und dem Fyre Festival. Ah, Zeit.
Passt auf euch auf, trinkt nicht zu viel, habt eine gute Zeit beim Lollapalooza Festival und wir freuen uns natürlich, wenn ihr weiterhin alle 2 Wochen unseren Podcast hört und vielleicht sehen wir uns ja auch mal live.
Wir sehen uns in der Karibik, Leute. Tschüss.
Weird Crimes ist ein Studio Bummens Original nach einer Schnapsidee von Visavi und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visavi. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Laura Pohl. Musikton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Mhm. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softboy-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, es ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemand Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht,
das, ja doch. Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines Preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube.
Weil
so,
Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguin-Weibchen wissen so, es ist jetzt nicht
cool,
der krasseste
Stein,
aber
es, ist, ein
es
Stein.
Ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
feiere. Dass es
postest. Genau. Okay. 8.30 Uhr Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.